Die Pressefreiheit in der BRD wird von der Regierung zunehmend eingeschränkt. Wer es als freier Journalist wagt, die Regierung offen zu kritisieren, bekommt entweder Besuch von Spezialkräften der Polizei oder wird, wie kürzlich geschehen, von einem deutschen Gericht wegen Majestätsbeleidigung verurteilt, 7 Monate Gefängnis auf Bewährung. Uns, Apolut, wurde erneut das Spendenkonto gekündigt. Wir sind den Regierenden ein Dorn im Auge, machen also alles richtig. Journalismus ist, etwas zu veröffentlichen, was andere nicht wollen, dass es veröffentlicht wird. Alles andere ist Propaganda. George Orwell. Dieses Land soll ganz offiziell kriegstüchtig gemacht werden und dagegen senden wir an. Deutschland muss friedensfähig bleiben. Nie wieder Krieg. Unsere Arbeit, finanziert durch eine breite Community, fühlt sich diesem Credo verpflichtet. Folgt dem Link apolut.net/unterstützen und helft uns wie bisher mit euren Daueraufträgen, damit wir unabhängige Berichterstattung gewährleisten können. Jeden Tag sagen, was ist.
Apolut. Standpunkte. Der Podcast auf Apolut.
Das Kriegsende 1945 sollte Anlass zum umfassenden Gedenken sein, vor allem da Europa nach 2 Weltkriegen kurz vor der Vernichtung steht. Teil 1 von 4. 8. Mai 1945, Tag der Befreiung. Ein Standpunkt von Wolfgang Effenberger. Am 8. Mai 2025 wird vielerorts an den 80. Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus und das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa erinnert. Die Hauptakteure dieses historischen Ereignisses lassen sich zunächst in 2 Hauptgruppen gliedern. Die Befreier und die Kapitulierenden. Bei den Befreiern sind es auf westlicher Seite vor allem die USA, die im eigenen Land eine profitable Wirtschaft aufbauen, viel Geld generieren konnten und sogar weniger Tote hatten als im US-Bürgerkrieg, während die damalige Sowjetunion unendliches Leid durch die Nationalsozialisten erfahren mussten. 27 Millionen Opfer, zerstörte Regionen bis Moskau und Stalingrad und in Leningrad über 1 Million Verhungerte in den fast 900 Tagen der Belagerung. Das Leid in den Konzentrationslagern und die Ermordung der Millionen zu Feinden gemachten angeblich Minderwertigen, darunter 6 Millionen Juden, darf nie vergessen werden. Und die Opfer des verbrecherischen NS-Regimes wollten bestimmt nicht, dass in den Erinnerungs- und Gedenkveranstaltungen nur einer Gruppe gedacht wird. So soll hier auch an die annähernd 3 Millionen russischen Kriegsgefangenen, die in Deutschland durch Vernichtung, durch Arbeit oder Genickschuss ermordet worden sind, erinnert werden. Während die US-Armee maßgeblich an der Befreiung Westeuropas beteiligt war, spielte die Rote Armee eine zentrale Rolle bei der Befreiung Berlins und der endgültigen Niederlage des NS-Regimes. Am 7. Mai unterzeichnete im US-Hauptquartier von General Dwight D. Eisenhower in Reims Generaloberst Alfred Jodl, Chef des Wehrmachtsführungsstabs, eine Kapitulationsurkunde. Die Waffen sollten am nächsten Tag schweigen. Am 9. Mai 1945, kurz nach 0 Uhr, unterschrieben im sowjetischen Hauptquartier in Berlin-Karlshorst Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel als ranghöchster deutscher Soldat sowie die Befehlshaber der Teilstreitkräfte vor den 4 Siegermächten die bedingungslose Kapitulation. Nach dem 8. Mai schwiegen zwar die Waffen, aber der britische Premier Churchill hatte schon unter dem Namen Operation Unthinkable die Planung eines Angriffs auf die Rote Armee für den 1. Juli 1945 befohlen. Es wurde also schon am Tag der Befreiung die Fortsetzung des Krieges zur Befreiung des durch die Rote Armee besetzten Polen geplant. Daneben gab es in Polen auch Kreise, die sich von der Roten Armee befreit fühlten. Nach dem 8. Mai 1945 gerieten deutsche Bevölkerungsteile unter fremde Herrschaft. Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit der Vertreibung der Deutschen nach dem 8. Mai 1945 wird in der Forschung kontrovers diskutiert. Historiker unterscheiden zwischen zwischenstaatlich organisierten Vertreibungen und spontanen Gewaltakten in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Aus den Ostgebieten des Deutschen Reichs, Schlesien, Ostpreußen, Pommern sowie aus Ostmittel-, Ost- und Südosteuropa, Tschechoslowakei, Ungarn, Jugoslawien werden 12 bis 14 Millionen Vertriebene angegeben. Die offizielle Zahl der Todesopfer variiert aufgrund von statistischen Differenzen der Vorkriegs- und Nachkriegsbevölkerung zwischen 600.000 und 2 Millionen. Während in Polen und der Tschechoslowakei 1945 Gewaltwellen dominierten, waren spätere Vertreibungen ab 1946 oft geordneter, aber weiterhin tödlich. Statistische Fehlerquellen, ältere Schätzungen, zum Beispiel 2 Millionen, inkludierten ungeklärte Fälle wie Kriegstote, Juden und fehlende Geburten. Unabhängig von der historischen Aufarbeitung, die komplex bleiben wird, da Opferzahlen oft politisch instrumentalisiert wurden, müsste bei allen Gedenkveranstaltungen an das grenzenlose Leid erinnert werden und den Opfern Gerechtigkeit widerfahren. Hier nehme ich den 17-Jährigen nicht aus, der als Hitler Kanzler wurde, in der ersten Klasse war, von den Lehrern manipuliert wurde und dann als irregeleitetes Kind zur Waffen-SS überredet wurde. Ein Blick in die deutsche Nachkriegsgeschichte beschämt. Bis auf eine ganz kleine Gruppe, die 1946 in Nürnberg verurteilt und gehängt wurde, übernahmen die USA, erinnert sei hier an die Operation Paperclip, so manchen für sie nutzbaren NS-Exponenten. Andere durften die Bundesrepublik mit aufbauen, wie die ehemaligen NS-Funktionäre Hans Globke und Werner Naumann. Sie symbolisierten die personelle Kontinuität zum NS-Regime und prägten den nun demokratischen Neuanfang mit. Hans Globke, der einflussreiche Staatssekretär, hatte als Ministerialbeamter im Reichsinnenministerium 1936 einen Kommentar zu den Nürnberger Rassengesetzen verfasst, der die antisemitische Politik legitimierte. Zwischen 1953 und 1963 organisierte der Vertraute Adenauers als Staatssekretär im Bundeskanzleramt die Regierungsgeschäfte, kontrollierte Ministerien und beeinflusste Personalentscheidungen. Trotz dieser NS-Belastung setzte Adenauer auf Globke, um die Loyalität alter Eliten zu sichern. Ein Signal der Integration für viele ehemalige NS-Beamte. Maßgeblich war Globke an der Integration der Organisation Gehlen, später BND, in die Bundesrepublik beteiligt und nutzte deren Netzwerke zur Überwachung politischer Gegner. Naumann war Staatssekretär im Reichspropagandaministerium unter Goebbels. In den 1950ern versuchte er, ehemalige Nationalsozialisten in der FDP und Deutschen Reichspartei DRP zu sammeln, Naumanns Kreis. Aufgrund einer britischen Intervention wurde er 1953 verhaftet, um eine Unterwanderung der Demokratie zu verhindern. Gerade in Justiz, Verwaltung und Diplomatie blieben NS-belastete Personen oft im Amt, um staatliche Handlungsfähigkeit zu gewährleisten. Die USA verhelfen dem einstigen NS-Exponenten Fritz Fischer zur Historikerkarriere. Zu den schärfsten Verfechtern von der These der deutschen Schuld am Ersten Weltkrieg zählt der umstrittene Hamburger Historiker Fritz Fischer, 1908 bis 1999. In seinem 1961 erschienenen Buch »Griff nach der Weltmacht« deutete Fischer die im September 1914 vom Reichskanzler Bethmann-Hollweg ausformulierten Kriegsziele als logische Folge der deutschen imperialistischen Weltpolitik vor 1914. Danach strebte das Kaiserreich als Nachzügler der europäischen Kolonialmächte nach der Weltmacht und in Europa eine deutsche Hegemonie an. Im Vorwort bezeichnete Fischer seine Arbeit als, Zitat, Beitrag zu dem Problem der Kontinuität in der deutschen Geschichte vom Ersten bis zum Zweiten Weltkrieg, Zitat Ende. Er sieht sogar einen direkten Weg von Kaiser Wilhelm II. Zu Hitler. Kam Fischer diese Einsicht während des automatischen Arrests, in den ihn die Alliierten wie andere Exponenten des Dritten Reichs gleich nach Kriegsende steckten? Darunter fielen ca. 180.000 Nationalsozialisten, die in den Augen der Alliierten eine Gefährdung der Sicherheit darstellten. Und Fischer schien diese Voraussetzungen zu erfüllen. 1933 war er in die SA eingetreten und hatte im Kirchenkampf nach 1933 sich für eine geeinte Reichskirche auf völkischer Grundlage eingesetzt. 1937 erhielt Fischer das Parteibuch der NSDAP und wurde 1939 Stipendiat des NS-Historikers Walter Frank. Noch im gleichen Jahr begann Fischers Militärdienst. Im Oktober 1941 schrieb der 33-jährige Parteigenosse an den Stellvertreter von Walter Frank, Erich Botzenhardt, einen Brief, in dem er bedauerte, dass er den großen Ostfeldzug nicht mitmachen könne. Doch er freue sich, Zitat, im Winter wieder einige Vorträge vor den Batterien halten zu dürfen. Zitat Ende. Die Themen waren das Eindringen des Judentums in Kultur und Politik Deutschlands in den letzten 200 Jahren und das Eindringen des jüdischen Blutes in die englische Oberschicht und die Rolle des Judentums in Wirtschaft und Staat der USA. 1942 wurde Fischer als Extraordinarius an die Universität Hamburg berufen. Auch dort blieb er seiner Obsession treu und hielt ebenfalls Vorträge über das Eindringen des Judentums in Kultur und Politik. Nach der Entlassung aus dem automatischen Arrest konnte Fischer schon im Sommersemester 1947 als planmäßiger außerordentlicher Professor, siehe Vorlesungsverzeichnis vom Sommersemester 1947, seine Laufbahn als zweifellos der wirkungsmächtigste Historiker der frühen Bundesrepublik, Zitat Volker Ulrich, mit bahnbrechenden Forschungen, so Klaus Loscher, an der Universität Hamburg starten. Dieser Vorgang bedarf einer rückhaltlosen Aufklärung. wurde doch jedem Dorfschulmeister, dem die Mitgliedschaft in der NSDAP nachgewiesen werden konnte, die Lehrtätigkeit verboten. Nach dem Krieg hat Fischer seinen Einsatz im Dritten Reich nie kritisch reflektiert, dagegen wiederholt betont, kein Anhänger der Nationalsozialisten gewesen zu sein. Damit hebt er sich zumindest von vielen seiner damaligen Parteigenossen ab, die sich in der Nachkriegszeit zu entschiedenen Gegnern des NS-Regimes stilisierten. Der Vorwurf, er sei ein bedenkenloser Opportunist gewesen, muss jedoch bestehen bleiben. In seinem 1961 erschienenen Buch »Griff nach der Weltmacht« führt Fischer die angespannte Weltlage des Jahres 1914 auf die deutsche Weltpolitik zurück und hebt hervor, dass Deutschland, Zitat, »den österreichisch-serbischen Krieg gewollt, gewünscht und gedeckt hat« und im Vertrauen auf die deutsche militärische Überlegenheit es im Jahr 1914 bewusst auf einen Konflikt mit Russland und Frankreich ankommen ließ. Zitat Ende. Mit dieser Aussage konnte die historische Verantwortung der deutschen Reichsführung für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs festgepflockt werden. Einen weiteren Pflock schlug der Fischer-Schüler Emanuel Geiß ein. Zitat: Die Motive für die deutsche Reichspolitik lassen sich in der kritischen Distanz aus einem halben Jahrhundert sehr wohl verstehen. Der Mord von Sarajevo schien die Chance zu bieten, den lang ersehnten Durchbruch zur deutschen Weltmachtstellung zu erzwingen, sei es durch Androhung des Krieges, sei es durch den Krieg selbst. Wichtiger aber waren vielleicht noch die ideologischen Motive, die zu universalhistorischen Perspektiven führen. Das Deutsche Reich fühlte sich als Vorkämpfer des konservativen monarchischen Prinzips, als Fels in der steigenden Flut der Demokratie. Zitat Ende. In der Fußnote zu dieser Aussage führt Geiß nicht etwa Belege an, sondern versucht, sein Ressentiment noch zu toppen. Zitat: Eine detaillierte Untersuchung dieses wichtigen Aspekts der vorherrschenden Ideologie und Weltanschauung im Wilhelminischen Reich wäre von großer Bedeutung. Zitat Ende. Ein schönes Beispiel für die Konditionierung eines Doktoranden durch die ideologischen Scheuklappen seines Doktorvaters. Bei Fischer, wie auch bei vielen seiner Schüler, ist die Haltung des Verstehenwollens kaum zu spüren. Dagegen scheint die Haltung des Wissenden und der daraus resultierenden Verurteilung manifest. Fritz Fischer löste mit seiner Theorie vom kriegslüsternen Deutschen Reich zwangsläufig Kontroversen aus, die 1964, hier jährte sich zum 50. Mal der Erste und zum 25. Mal der Zweite Weltkrieg, in einer politischen, wissenschaftlichen und öffentlichen Auseinandersetzung kulminierten. Diese trugen vor allem die überregionalen Tageszeitungen Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Welt, Süddeutsche Zeitung, Die Wochenzeitung, Die Zeit und das Nachrichtenmagazin Der Spiegel aus. Dessen Herausgeber Rudolf Augstein stellte sich mit einem Vorabdruck der zweiten Auflage von »Griff nach der Weltmacht« demonstrativ auf die Seite Fischers. In Deutschland beanspruchten bis dahin meinungsbildende Historikerkreise aus dem Umfeld von Fritz Fischer die Deutungshoheit und ließen nur eine bestimmte Sichtweise gelten. Das führte ähnlich wie die zunächst im August 1914 von allen Seiten forsch vorgetragenen Offensiven bald zu einem Stellungskrieg der Historiker. Je nach Frontseite wurden die Quellen gesichtet und verwertet. Eifrig sammelten die Fischer-Assistenten Zitat über Zitat für einen langen bestehenden deutschen Kriegswillen, während auf demselben Flur des Hamburger Historischen Seminars die Zuarbeiter des Fischer-Gegners Egmont Zechlin jede Menge Belege für deutsche Friedensliebe und Kriegsfurcht zusammentrugen. Zuweilen bekannten die Hilfskräfte einander, dass sie auch Belegmaterial für die Positionen des Kontrahenten hätten, vermerkt Suffisant Joachim Radkau, der selbst bei Fischer promoviert hat. Auslöser dieser Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, The Great Seminal Catastrophe of the Century, wie der US-amerikanische Historiker und Diplomat George F. Kennan es formulierte, war das Attentat auf den österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand am 28. Juni 1914 in Sarajevo, der Hauptstadt des zu Österreich-Ungarn gehörenden Kronlandes Bosnien-Herzegowina. Wer stand wirklich hinter dem Attentat? Was sollte es bewirken bzw. auslösen und wer wollte davon profitieren? In seinem 1966 erschienenen Buch »The Road to Sarajevo« machte der jugoslawische Historiker Wladimir Dedije, kommunistischer Politiker und offizieller Biograf Josep Broz Titus nicht weniger als 7 Staaten und 4 politische Gruppen aus, die der Urheberschaft des Attentats beschuldigt worden sind. Mit Resignation muss man feststellen, dass nach über einem Jahrhundert das Rätsel um die Hintergründe des Attentats noch immer nicht gelöst wurde, obwohl, wie der russische Historiker N.P. Polaitka bemerkte, dieses Attentat den Schlüssel zur Kriegsschuldfrage darstellt. Anfang August 2014 jährt sich der Beginn des Ersten Weltkriegs zum 100. Mal. In den gewitterschwülen Juli- und Augusttagen des Jahres 1914 zerbrach erst einmal die Friedensordnung. Im weiteren Kriegsverlauf gingen die Strukturen der bürgerlichen Vorkriegsgesellschaft unter, und zwar nicht nur bei den Kriegsverlierern, aber dort am gründlichsten. Mit seiner kontroversen These zur deutschen Kriegsschuld im Ersten Weltkrieg konnte Fritz Fischer eine ganze Generation von Historikern an die 100 Promotionen prägen. Aus seinem direkten akademischen Umfeld an der Universität Hamburg und durch seine Forschungen beeinflusst, sind insbesondere die deutschen Historiker Helga Timm, Bernd-Jürgen Wendt, Joachim Radkau, Gabriele Hoffmann, Volker Ulrich und Peter Borowski. Zusätzlich zu seinen direkten Schülern beeinflusste Fischer die Forschung und Methodik zahlreicher Historiker, die sich mit den Ursachen und Folgen des Ersten Weltkriegs, der deutschen Innenpolitik und der Kontinuität deutscher Machtpolitik beschäftigten. Zu diesen zählen unter anderem Horst Lademacher, Lilli Leverenz, Winfried Baumgart, Horst Günther Linke und Wolfgang J. Mommsen, die sich von der sogenannten Fischer-Kontroverse anregen ließen. Es gab auch namhafte Ablehner der Arbeit von Fritz Fischer. Hier sei nur auf Paul Sethe oder Thomas Nipperdey verwiesen. Natürlich blieben Fischers Schüler John C. G. Röhl in Großbritannien und Immanuel Geiss in der Bundesrepublik voll auf der Linie ihres Lehrmeisters. Es bleibt unverständlich, dass sich die deutschen Nachkriegshistoriker nicht mit Churchills Mitteilung an das britische Außenministerium gegen Ende des Weltkriegs beschäftigt haben. Zitat: Dieser Krieg wäre nie gekommen, wenn wir nicht unter amerikanischem und modernisierendem Druck die Habsburger aus Österreich, Ungarn und die Hohenzollern aus Deutschland vertrieben hätten. Indem wir diese Vakuums schufen, gaben wir dem Hitler-Monster die Möglichkeit, aus der Gosse auf die leeren Throne zu kriechen. Zitat Ende. Im Gegensatz zu den staatstragenden deutschen Historikern trugen schon in den 1920er Jahren französische und angelsächsische Historiker und Publizisten dieser Komplexität Rechnung. Hier sei auf die Werke von Harry Elmer Barnes und Sidney B. Fay und Bernadotte E. Schmidt verwiesen. In dieser Tradition erschien 1964 mit »The Kaiser and His Time« eine Biografie Wilhelms II. Aus der Feder eines englischen Historikers von Rang, Michael Balfour, der politisch als Diplomat und wissenschaftlich an der Universität Oxford seit den 30er Jahren tätig, seine Erfahrung aus beiden Bereichen vereint. In den ersten Presseurteilen zur englischen Originalausgabe schrieb The Economist, dass nach der Lektüre des Buches klar werde, dass, Zitat, dem Kaiser Unrecht geschieht mit dem Bild, das man sich gemeinhin von ihm gemacht hat und das sich viele sogar schon 1914 gemacht haben, Zitat Ende. Kein erster oder zweiter Weltkrieg, insgesamt ein zweiter 30-jähriger Krieg? Den Begriff des zweiten 30-jährigen Kriegs 1914 bis 1945 wurde sowohl von Charles de Gaulle als auch von Winston Churchill verwendet. Um die beiden Weltkriege als zusammenhängende, längere Epoche der europäischen Katastrophe zu deuten. Sie sahen den Ersten und Zweiten Weltkrieg nicht als isolierte Ereignisse, sondern als zwei Phasen eines einzigen langen europäischen Konflikts, der mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 begann und erst 1945 mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs abgeschlossen wurde. Der Begriff tauchte erstmals im Umfeld von Charles de Gaulle auf, als es um den französischen Beitritt zur Atlantikcharta ging. De Gaulle selbst sprach im September 1941 in einer Radioansprache in London davon, dass Europa seit 1914 einen zweiten 30-jährigen Krieg, La Nouvelle Guerre de 30 ans, erlebe. Damit wollte er betonen, dass die beiden Weltkriege nicht isoliert zu betrachten seien, sondern als Phasen eines einzigen langen Kampfes um die Neuordnung Europas verstanden werden müssten, in Anlehnung an den verheerenden 30-jährigen Krieg des 17. Jahrhunderts, der Europa ebenfalls tiefgreifend erschütterte. Für ihn war die Zeit von 1914 bis 1945 eine Epoche, in der die alten Mächte Europas in einem langen, zusammenhängenden Konflikt untergingen und die Weltordnung grundlegend umgestaltet wurde. Winston Churchill griff diese Deutung ebenfalls auf. 1944 schrieb er in einem Brief an Stalin vom 30-jährigen Krieg von 1914. Churchill und de Gaulle nutzten diese Metapher, um auf die tiefen miteinander verwobenen Ursachen und die anhaltenden Konflikte hinzuweisen, die Europa in dieser Zeit erschütterten und die erst mit der Nachkriegsordnung nach 1945 überwunden werden sollten. Der Vergleich mit dem Dreißigjährigen Krieg 1618 bis 1648 diente beiden Staatsmännern dazu, die verheerenden Auswirkungen, die Dauer und die Umwälzungen der beiden Weltkriege zu verdeutlichen und die Notwendigkeit einer neuen, stabilen europäischen Friedensordnung zu unterstreichen. Beide Staatsmänner wollten mit dem Begriff die historische Dimension und Tragweite der beiden Weltkriege verdeutlichen. Sie betonten, dass die Katastrophe von 1939 bis 1945 ohne die ungelösten Konflikte und Fehler nach 1918 nicht zu verstehen sei. Die Bezeichnung sollte auch als Mahnung dienen, die Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen und eine dauerhafte Friedensordnung zu schaffen. Die Parallelen zu heute fallen ins Auge. Befinden wir uns heute in einem dritten 30-jährigen Krieg? Auch die DDR ist nicht ganz verstrickungsfrei. Während die SED Globke als Kronjuristen des Hitlerfaschismus mit dem Ziel attackierte, die Bundesregierung zu diskreditieren, konnte Generalfeldmarschall Friedrich Paulus, der den Kriegsplan Barbarossa gegen die Sowjetunion federführend ausgearbeitet hat und dann als Oberbefehlshaber der 6. Armee in Stalingrad in sowjetische Kriegsgefangenschaft geriet, in der DDR eine ambivalente Rolle spielen. Die SED-Führung instrumentalisierte ihn als Symbolfigur für den antifaschistischen Umschwung. Nach seiner Entlassung aus sowjetischer Gefangenschaft 1953 siedelte Paulus in die DDR über. Die SED präsentierte ihn als Beweis für die Überlegenheit des Sozialismus, der selbst hochrangige NS-Militärs bekehren könne. Er wurde in das Präsidium des Nationalrats der Nationalen Front berufen, einen Dachverband der DDR-Parteien, und lebte in einer Villa in Dresden, Weißer Hirsch, ausgestattet mit einem NVA-Adjutanten. Die DDR nutzte Paulus' Renommee, um gegen die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik und deren NATO-Beitritt zu agitieren. Seine öffentlichen Appelle sollten die Legitimität der DDR als friedliebender Staat untermauern. Als Kronzeuge in Nürnberg hatte er bereits die These der Alleinschuld der NS-Führung gestützt, was die DDR-Propaganda aufgriff, um die Bundesrepublik als Erbe des Faschismus zu brandmarken. Seine öffentlichen Auftritte blieben selten und die erhoffte propagandistische Strahlkraft gegenüber dem Westen verpuffte weitgehend. Richard von Weizsäcker, 1920 bis 2015. Ein Bundespräsident mit tiefem Blick auf den 8. Mai 1945. Richard von Weizsäcker, Sohn des 1938 zum Stellvertreter des 1946 gehängten Reichsaußenministers von Ribbentrop ernannten Ernst von Weizsäcker, nahm am gesamten Zweiten Weltkrieg, vor allem an der Ostfront, teil. Ab Februar 1943 war er sogar an der Leningrader Blockade dabei. Zum Kriegsende setzte er sich, inzwischen Hauptmann, über Kopenhagen nach Lindau ab, beging damit Fahnenflucht und konnte somit auch eine Gefangenschaft vermeiden. Zur gleichen Zeit mussten junge Soldaten in den Erdlöchern der Rheinwiesen bis zum Herbst 1945 unvorstellbares Leid erfahren. Wie konnte ein ehemaliger Offizier, dem hunderte Soldaten anvertraut waren, damit umgehen? 1947 verteidigte Richard von Weizsäcker in Nürnberg seinen Vater Ernst von Weizsäcker als Hilfsverteidiger im Team um den Hauptverteidiger Helmut Becker. Ernst von Weizsäcker, Staatssekretär im Auswärtigen Amt während des NS-Regimes, war wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt, insbesondere wegen seiner Mitwirkung an der Deportation französischer Juden nach Auschwitz. Richard von Weizsäcker plädierte im Rahmen der Verteidigung auf nicht schuldig und argumentierte, sein Vater habe aus Pflichtgefühl im Amt verharrt und versucht, Schlimmeres zu verhindern. Die Verteidigung stellte Ernst von Weizsäcker als jemanden dar, der aus dem Inneren des Systems Widerstand geleistet und nicht aus Überzeugung, sondern aus staatsbürgerlicher Verantwortung gehandelt habe. Hat Richard von Weizsäcker nie seinen Vater in SS-Uniform gesehen? Ernst von Weizsäcker hat während seiner Zeit im Nationalsozialismus zwei bedeutende Ehrenauszeichnungen von der SS angenommen. Ehrendegen des Reichsführers SS 1942, SS-Totenkopfring 1942. Beide Auszeichnungen wurden ihm persönlich von Heinrich Himmler verliehen. Darüber hinaus wurde Weizsäcker 1942 in den Rang eines SS-Brigadeführers, General, befördert und war administrativ dem persönlichen Stab Himmlers zugeteilt, hatte jedoch keine Befehlsgewalt über SS-Einheiten. Außerdem hat er schon 1936 als Gesandter in der Schweiz von dort aus die Ausbürgerung von Thomas Mann wegen feindseliger Propaganda gegen das Reich betrieben. Ernst von Weizsäcker wurde 1949 zu 7 Jahren Haft verurteilt, die später auf 5 Jahre reduziert wurden. Richard von Weizsäcker bezeichnete das Urteil später als historisch und moralisch ungerecht und blieb auch Jahrzehnte später bei der Überzeugung, sein Vater sei bei dem Versuch gescheitert, aus dem Inneren des Systems Widerstand zu leisten. Vielleicht haben diese persönlichen Erfahrungen Richard von Weizsäcker als Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland eine unvergessene Rede zum 8. Mai 1945, den er unter anderem einen Tag der Befreiung nannte, halten lassen. Auszug, Zitat: Viele Völker gedenken heute des Tages, an dem der Zweite Weltkrieg in Europa zu Ende ging. Seinem Schicksal gemäß hat jedes Volk dabei seine eigenen Gefühle. Sieg oder Niederlage, Befreiung von Unrecht und Fremdherrschaft oder Übergang zu neuer Abhängigkeit, Teilung, neue Bündnisse, gewaltige Machtverschiebungen. Der 8. Mai 1945 ist ein Datum von entscheidender historischer Bedeutung in Europa. Wir Deutsche begehen den Tag unter uns und das ist notwendig. Wir müssen die Maßstäbe allein finden. Schonung unserer Gefühle durch uns selbst oder durch andere hilft nicht weiter. Wir brauchen und wir haben die Kraft, der Wahrheit so gut wir es können ins Auge zu sehen, ohne Beschönigung und ohne Einseitigkeit. Der 8. Mai ist für uns vor allem ein Tag der Erinnerung an das, was Menschen erleiden mussten. Er ist zugleich ein Tag des Nachdenkens über den Gang unserer Geschichte. Je ehrlicher wir ihn begehen, desto freier sind wir, uns seinen Folgen verantwortlich zu stellen. Der 8. Mai ist für uns Deutsche kein Tag zum Feiern. Die Menschen, die ihn bewusst erlebt haben, denken an ganz persönliche und damit ganz unterschiedliche Erfahrungen zurück. Der eine kehrte heim, der andere wurde heimatlos. Dieser wurde befreit, für jenen begann die Gefangenschaft. Viele waren einfach nur dafür dankbar, dass Bombennächte und Angst vorüber und sie mit dem Leben davongekommen waren. Andere empfanden Schmerz über die vollständige Niederlage des eigenen Vaterlandes. Verbittert standen Deutsche vor zerrissenen Illusionen, dankbar andere Deutsche vor dem geschenkten neuen Anfang. Es war schwer, sich alsbald klar zu orientieren. Ungewissheit erfüllte das Land. Die militärische Kapitulation war bedingungslos. Unser Schicksal lag in der Hand der Feinde. Die Vergangenheit war furchtbar gewesen, zumal auch für viele dieser Feinde. Würden sie uns nun nicht vielfach entgelten lassen, was wir ihnen angetan hatten? Die meisten Deutschen hatten geglaubt, für die gute Sache des eigenen Landes zu kämpfen und zu leiden. Und nun sollte sich herausstellen, das alles war nicht nur vergeblich und sinnlos, sondern es hatte den unmenschlichen Zielen einer verbrecherischen Führung gedient. Erschöpfung, Ratlosigkeit und neue Sorgen kennzeichneten die Gefühle der meisten. Würde man noch eigene Angehörige finden, hatte ein Neuaufbau in diesen Ruinen überhaupt Sinn? Der Blick ging zurück in einem dunklen Abgrund der Vergangenheit und nach vorne in eine ungewisse dunkle Zukunft. Und dennoch wurde von Tag zu Tag klarer, was es heute für uns alle gemeinsam zu sagen gilt. Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Niemand wird um dieser Befreiung willen vergessen, welche schweren Leiden für viele Menschen mit dem 8. Mai erst begannen und danach folgten. Aber wir dürfen nicht im Ende des Krieges die Ursache für Flucht, Vertreibung und Unfreiheit sehen. Sie liegt vielmehr in seinem Anfang und im Beginn jener Gewaltherrschaft, die zum Krieg führte. Wir dürfen den 8. Mai 1945 nicht vom 30. Januar 1933 trennen. Wir haben wahrlich keinen Grund, uns am heutigen Tag an Siegesfesten zu beteiligen. Aber wir haben allen Grund, den 8. Mai 1945 als das Ende eines Irrwegs deutscher Geschichte zu erkennen, das den Keim der Hoffnung auf eine bessere Zukunft barg. Zitat Ende. Im zweiten Teil nannte Weizsäcker den 8. Mai einen Tag der Erinnerung. Im dritten verwies er darauf, dass am Anfang der Gewaltherrschaft der abgrundtiefe Hass Hitlers gegen unsere jüdischen Mitmenschen gestanden hatte. Im vierten bezeichnete er den 8. Mai als einen tiefen historischen Einschnitt, nicht nur in der deutschen, sondern auch in der europäischen Geschichte. Im fünften verwies er auf die Willkür der Zerstörung, die in der willkürlichen Verteilung der Lasten nachwirke. Es gab Unschuldige, die verfolgt wurden und Schuldige, die entkamen. Im sechsten, dass der Krieg stärker als früher die Friedenssehnsucht im Herzen der Menschen geweckt hat. Im siebten, dass der Krieg alte Gegner menschlich und auch politisch einander näher gebracht hätte. Und im letzten musste er noch feststellen, 40 Jahre nach dem Ende des Krieges ist das deutsche Volk nach wie vor geteilt. Den 8. Mai als Feiertag zu begehen, hatte Weizsäcker kategorisch ausgeschlossen. Das hinderte aber nicht den Berliner Senat, 2023 den Feiertag für 2025 zu beschließen. Bundesweit wird debattiert, den 8. Mai als nationalen Feiertag zu verankern. Die Verfechter eines gesetzlichen Feiertags sind überzeugt, dass ein derartiger Tag Raum für Reflexion und Bildung über die NS-Verbrechen schaffen wird. Im Biergarten? Wenn an diesem freien Tag das Vermächtnis von Weizsäckers Rede öffentlich gemacht werden könnte, hätte es einen Sinn. Weizsäcker formulierte zum Schluss, Zitat, »Wir wollen Ihnen helfen, sich auf die geschichtliche Wahrheit nüchtern und ohne Einseitigkeit einzulassen, ohne Flucht in utopische Heilslehren, aber auch ohne moralische Überheblichkeit. Wir lernen aus unserer eigenen Geschichte, wozu der Mensch fähig ist. Deshalb dürfen wir uns nicht einbilden, wir seien nun als Menschen anders und besser geworden. Es gibt keine endgültig errungene moralische Vollkommenheit, für niemanden und kein Land. Wir haben als Menschen gelernt, wir bleiben als Menschen gefährdet. Aber wir haben die Kraft, Gefährdungen immer von Neuem zu überwinden. Hitler hat stets damit gearbeitet, Vorurteile, Feindschaften und Hass zu schüren. Die Bitte an die jungen Menschen lautet, lassen Sie sich nicht hineintreiben in Feindschaft und Hass gegen andere Menschen, Russen oder Amerikaner, Juden oder Türken, Alternative oder Konservative, Schwarz oder Weiß. Lernen Sie, miteinander zu leben, nicht gegeneinander. Lassen Sie auch uns als demokratisch gewählte Politiker dies immer wieder beherzigen und ein Beispiel geben. Ehren wir die Freiheit, arbeiten wir für den Frieden, halten wir uns an das Recht, dienen wir unseren inneren Maßstäben der Gerechtigkeit, schauen wir am heutigen 8. Mai, so gut wir es können, der Wahrheit ins Auge. Zitat Ende. Der 8. Mai 2025 zwischen demütiger Reflexion und oberflächlichem Abfeiern. Auf dem von Henry Marek und Tino Eisbrenner im Ferienpark von Rädgendorf veranstalteten dritten Denkfest hat am 30. April der Schauspieler Rolf Becker mit seinem Sohn Anton eine berührende Lesung über die Leningrader Blockade von 1941 bis 1944 gehalten. Rolf Becker zitierte aus dem Tagebuch eines Mädchens aus Leningrad, heute Petersburg, das weltweit unter dem Namen Tanja bekannt wurde. Das Dokument lag bei den Nürnberger Prozessen vor. Es sind nur 9 nüchterne Seiten. Zitat. Schenja, gestorben am 28. Dezember 1941 um 12.30 Uhr. Großmutter, gestorben am 25. Januar 1942 um 3 Uhr nachmittags. Leka, gestorben am 17. März 1942 um 5 Uhr morgens. Onkel Wasja, gestorben am 13. April 1941 um 2 Uhr nach Mitternacht. Onkel Ljoscha am 10. Mai 1942 um 7.30 Uhr morgens. Die Savitschews sind tot. Alle sind tot. Zitat Ende. Das Schicksal Leningrads zwischen dem 8. September 1941 und dem 27. Januar 1944 von Wehrmachtstruppen eingekesselt, war schon kurz nach Kriegsbeginn beschlossene Sache. Adolf Hitler, Zitat, in die russischen Städte gehen wir nicht hinein. Sie müssen vollständig ersterben. Zitat Ende. Propagandaminister Goebbels vertraute seinem Tagebuch an, Zitat, vom Bolschewismus darf nichts mehr übrig bleiben. Der Führer hat die Absicht, Städte wie Moskau und Petersburg ausradieren zu lassen. Es ist das auch notwendig. Denn wenn wir schon Russland in seine einzelnen Bestandteile aufteilen wollen, dann darf dieses Riesenreich kein geistiges, politisches oder wirtschaftliches Zentrum mehr besitzen. Zitat Ende. 2 Wochen nach Kriegsbeginn notiert Franz Halder, Generalstabschef des Heeres, Zitat, Entschluss des Führers ist es, Moskau und Leningrad dem Erdboden gleichzumachen, um zu verhindern, dass Menschen darin bleiben, die wir dann im Winter ernähren müssen. Zitat Ende. Auf dem Kongress Krieg und Frieden der Neuen Gesellschaft für Psychologie Berlin, 10. bis 12. April 2025, hat Doris Pumphrey, langjährige Aktive in der Friedensbewegung unter anderem in der Friedenskoordination Berlin, einen aufrüttelnden Vortrag gehalten mit dem Titel Die Friedensbewegung in Deutschland im Spannungsfeld zwischen der alten, vom NATO-Westen dominierten Welt und der sich entwickelnden neuen multipolaren Weltordnung. Darin beschrieb sie die Friedensbewegung als eine sogenannte Graswurzelbewegung, die die Mühen durchlaufen muss eines Aufbaus und einer Mobilisierung von unten. Das sei nicht mehr der Fall. Zitat, Massen werden heute mobilisiert von professionell geführten, künstlich geschaffenen Graswurzelbewegungen mit ihren unzähligen NGOs und Vereinen, die von Ministerien, der EU, Stiftungen, Finanzkonzernen, Soros, USAID etc. subventioniert werden. Zitat Ende. Sie bedienten mit viel professioneller PR und Medienrummel um ihre Massenevents die staatlich geförderte Meinung und politische Agenda der herrschenden Elite. Abschließend forderte Doris Pumphrey, dass die Friedensbewegung endlich den Mut haben muss, die anti-russische Aggressionspolitik als zentrales Problem zu benennen und zu bekämpfen. Und sie muss der Bevölkerung klarmachen, Zitat, Deutschlands Feind ist nicht Russland, sondern Geschichtsfälschung, Verantwortungslosigkeit, Größenwahn und der völlige Realitätsverlust seiner Regierung und des politisch-medialen Establishments. Zitat Ende. Das International Peace Bureau, IPB. Das 1891 gegründete IPB ist eine derjenigen Friedensorganisationen, die Doris Pumphrey wegen ihrer hierarchischen Struktur ablehnt. Diese internationale Nichtregierungsorganisation wird von einem breiten Netzwerk aus Mitgliedsorganisationen, Einzelpersonen und historisch gewachsenen Strukturen getragen. Die aktuelle Führung und Ausrichtung spiegelt eine Mischung aus traditionellen Friedensaktivisten, globalen NGOs und politischen Akteuren wider. Nach seiner Auflösung 1950 wurde das IPB 1964 neu gegründet und verlegte seinen Sitz später nach Berlin seit 2017. Mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs 1914 stellte die Carnegie-Stiftung für internationalen Frieden die Geldmittel für das IPB ein, gründete in Paris ein konkurrierendes internationales Friedensbüro und löste damit die erste Krise für die Organisation aus. Während des Krieges stand das IPB auf der Seite der Entente, doch erst nach dem Kriegseintritt der USA sowie der Oktoberrevolution in Russland folgten Stellungnahmen. Nach dem Krieg spielte das Büro keine entscheidende Rolle in der Friedenspolitik, wen wundert's. Seit 2022 führen Philip Jennings, ehemaliger Gewerkschaftsführer UK, und Corazon Valdez-Fabros, Philippinen, Anti-Atom-Aktivistin, die Organisation. Von 2013 bis 2019 fungierte der deutsche Friedensaktivist Rainer Braun als Co-Präsident. Auf dem Kongress Krieg und Frieden der Neuen Gesellschaft für Psychologie zitierte der deutsche Sozialwissenschaftler, Schriftsteller und bildende Künstler Rudolf Bauer in Berlin in seinem Vortrag aus einem Manifest von Rainer Braun, dass dieser bei der Berliner Friedenswinterdemonstration zum Bundespräsidialamt am 13. Dezember 2014 als unser Selbstverständnis verlesen hatte, Zitat: Unsere Demonstration ist antifaschistisch, ohne Wenn und Aber. Wir stehen in der Tradition des Schwurs von Buchenwald. Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Wir lehnen jede Form des Rechtsradikalismus ab. Wir arbeiten mit Rechtsradikalen nicht zusammen. Wir demonstrieren hier gegen Krieg und Faschismus, gegen drohende Kriegsgefahr. Wir wollen keinen Rassismus in unserem Land, gleichgültig in welcher Form. Wir sind empört darüber, wie die sächsische Landesregierung mit einer Rassistenorganisation, dem Pegida-Bündnis, kooperiert. Auch hier muss eine klare Ansage kommen, nicht in unserem Namen. Wir leisten Widerstand. Lasst es mich noch einmal ganz deutlich sagen. Wir sagen Nein zu Antisemitismus, neuen Rechten, Reichsbürgern, Rassismus, Nationalismus und Faschismus. Zitat Ende. Das Zitat zeigt laut Rudolf Bauer typisch die Vermengung der Rede vom Frieden mit einer Staats- und Militärunterwürfigkeit, welche die Kriegsbereitschaft antifaschistisch tarnt. Es handelt sich um dieselbe Methode wie bei Joschka Fischers Nie wieder Auschwitz zur Rechtfertigung des Überfalls auf Jugoslawien. Wenn dann die politischen Eliten dieser Republik aus Bundes- und Landesregierungen bis hin zu den Gemeinden den Gedenktag mit Kranzniederlegungen und offiziellen Reden begehen, die sich im Tenor kaum unterscheiden und dabei die Kriegstüchtigkeit im Auge haben, wird klar, dass sie nichts von Weizsäckers Rede verstanden haben. Die engagierte Friedensfreundin Christiane Reimann vom Aktionskreis Befreiung ging in ihrer Rede auf dem Kongress Krieg und Frieden auf die Handreichung des Auswärtigen Amts ein, in dem klargestellt wurde, dass Vertreter Russlands und Weißrusslands zum Gedenken an den 80. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus nicht einzuladen seien. Sollten sie trotzdem kommen, seien sie mit Augenmaß rauszuwerfen. Das sei laut Reimann ein Offenbarungseid bundesdeutscher Diplomatie. Reimann weiter: Das zeigt, dass der Rassismus gegenüber slawischen Untermenschen offenbar nur verdeckt, aber nicht überwunden ist, zumindest im Auswärtigen Amt. In Erinnerung an den opferreichen Kampf der Roten Armee lädt die Initiative zum 80. Jahrestag der Befreiung ein. Wir sagen Danke gerade jetzt und laden ausdrücklich Russen und Weißrussen, ob offiziell, inoffiziell, privat, zu Politik und Kultur am sowjetischen Ehrenmal in Berlin, Tiergarten. Am 9. Mai 1945, dem ersten Tag, an dem die Waffen schwiegen, wurde in der ganzen Sowjetunion nach fast 4 Jahren Krieg, Tod, Leid und Verwüstung der Sieg über die Eindringlinge, die so viel Elend über die Menschen der Sowjetunion brachten, entsprechend der russischen Mentalität intensiv gefeiert. Die Menschen in Russland begehen den 9. Mai als Tag des Sieges um an den Sieg der Sowjetunion über das nationalsozialistische Deutschland im Zweiten Weltkrieg zu erinnern. Für sie markiert dieser Tag das Ende des großen Vaterländischen Krieges, wie der Krieg in Russland bezeichnet wird. Und 2025 steht Russland wieder seit über 3 Jahren im Krieg. Der Feind aus dem Westen schickt sich wieder an, aktiv in den Krieg einzugreifen. Die vom Verfasser des Artikels im Herbst 2023 in Kaliningrad und Jekaterinburg empfundene Empathie für die Deutschen war schon im April 2024 deutlich zurückgegangen. Deutschland wird in Russland nun wieder als Feind wahrgenommen. Am 14. April 2025 zitierte der Außenminister der Russischen Föderation Sergei Lavrov im Interview mit der Zeitung Kommersant aus der Rede des russischen Präsidenten Wladimir Putin vom 14. Juni 2024. Vor dem russischen Außenministerium habe Putin klar die Grundsätze benannt, auf deren Grundlage er eine langfristige, zuverlässige und faire Einigung identifizierte, die in erster Linie die Interessen der Menschen berücksichtigt und die Menschenrechte, insbesondere die Rechte ethnischer Minderheiten gemäß der UN-Charta, vollständig gewährleistet. Wir haben bereits festgestellt, so Lavrov, dass die Trump-Regierung im Gegensatz zu den Europäern, die buchstäblich von Raserei überwältigt sind, ich spreche vor allem von den Führern Frankreichs, Großbritanniens, der baltischen Ländern und einiger anderer EU- und NATO-Länder, versucht, die Ursache der Situation zu verstehen, die durch die Aktionen von Washington und Brüssel entstanden ist, die das derzeitige Regime an die Macht brachten, indem sie den verfassungswidrigen Staatsstreich im Februar 2014 organisiert und bezahlt haben. Laut Lavrov drängen bestimmte europäische Nationen verzweifelt darauf, ihre Koalition der Willigen zu schaffen, um den Krieg gegen Russland am Laufen zu halten, sogar bis hin zum Einsatz eigener Truppen in der Ukraine. Der designierte deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz bekräftigte seine Absicht, Taurus-Langstreckenraketen an die Ukraine zu liefern und ging sogar so weit, die russische Krimbrücke als Angriffsziel zu nennen. Zitat Ende. Sowohl die Israelis als auch eingefleischte Neokonservative wie Elliot Abrams und der Atlantic Council haben deutlich gemacht, dass sie glauben, die Verhandlungen sollten so schnell wie möglich scheitern, damit Militärschläge gegen den Iran beginnen können, so Lavrovs dämpfende Einschätzung erfolgreicher Friedensverhandlungen. Im 20. Jahrhundert haben die USA zur Sicherung ihrer Hegemoniebestrebungen unzählige Kriege geführt, was der Wissenschaftliche Dienst des US-Kongress in seinen am 15. November veröffentlichten Handreichungen offen aufzählt. Zitat: Um regionale Hegemonie in Eurasien zu verhindern, sind anscheinend viele militärische Operationen der USA im Ersten und Zweiten Weltkrieg, zahlreiche militärische Kriegseinsätze und alltägliche Operationen der USA seit dem Zweiten Weltkrieg zu einem nicht geringen Teil zur Unterstützung dieses Ziels durchgeführt worden. Zitat Ende. Wenn wir heute auf dem Globus die aktuellen Kriege und Konflikte wahrnehmen, sind die Verwerfungslinien rund um den Ersten Weltkrieg deutlich zu erkennen. Ein Krieg, der laut dem deutschen Philosophen Oswald Spengler bereits 1911 begonnen hat. Mit der Besetzung der marokkanischen Städte Fes und Rabat durch Frankreich, der Krieg Italiens gegen das Osmanische Reich in Tripolitanien, den britischen Aktivitäten in Ägypten und Persien, der Besetzung Koreas durch Japan, 1912 und 1913 folgten dann die beiden Balkankriege. Auf den Gedenkfeiern zum 25. Jahrestag des Angriffs auf Restjugoslawien, Serbien, Montenegro wurde der kanadische Wirtschaftswissenschaftler Michael Chossudovsky, Gegner der Militärpolitik der USA in Asien und auf dem Balkan, aus Kanada zugeschaltet. Vor Chossudovsky sprach der französische Colonel Jacques Hogard. Er hatte im Kosovo die französischen Truppen geführt. Zitat: Und mir wurde klar, dass die NATO nichts anderes ist als eine Kriegsmaschinerie, ein Kriegstreiber, der nur angloamerikanischen Interessen dient, gegen die der europäischen Länder. Zitat Ende. Und im US-Exil hatte Thomas Mann die Neigung der Amerikaner erkannt. Zitat: Europa als ökonomische Kolonie, militärische Basis, Glacis im zukünftigen Atomkreuzzug gegen Russland zu behandeln, als ein zwar antiquarisch interessantes und bereisenswertes Stück Erde, um dessen vollständigen Ruin man sich aber den Teufel scheren wird, wenn es den Kampf um die Weltherrschaft gilt. Zitat Ende. Um künftig Leid und Krieg zu vermeiden, wäre der 8. Mai sehr geeignet, über die dem Ende des 19. Jahrhunderts begonnene verhängnisvolle Politik nachzudenken.
Anmerkung der Redaktion: Alle Links zum Beitrag finden Sie im Schriftartikel.
Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren.
Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut. Jetzt erst recht.